Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee. Ich begrüße euch heute mal. Hi Almut.
Hallo Roman. Heute ist alles anders, weil die Deutschen nicht mehr da sind im Turnier.
Du hast Pech gebracht. Kaum bist du da, sind sie ausgeschieden. Wir haben aber heute Publikum dabei, und zwar die Frauenfußballerinnen von den Sportfreunden Geching.
Ja. Wie man halt so nachts im Hotel trifft. Wie man halt
nachts im Hotel trifft.
Wenn man noch podcasten möchte.
Ja, also meinen Infos zufolge haben die das gewonnen, durften zum Spiel, hätten sich wahrscheinlich auch ein anderes Ergebnis gewünscht, aber deswegen haben wir Publikum, jetzt müssen wir besonders aufpassen, was wir sagen.
Weil wir nicht schneiden können, ne?
Sonst jetzt können wir nicht schneiden, doof. Ja, genau. Aber dann, trotzdem würde ich dich bitten, eine Anekdote zu erzählen, zu Beginn, wie immer, weil du hast jetzt ja Schweizer Einblicke auch bekommen. Jetzt brauche ich das ja gar nicht mehr für dich zu machen.
Ja, ich habe tatsächlich jetzt auch mal Schweizer Einblicke bekommen. Ich könnte von meiner tollen Anreise erzählen, wo die Deutsche Bahn mich mal wieder nicht enttäuscht hat und ich über 2 Stunden Verspätung hatte und dadurch dann auch noch die PK und das Abschlusstraining der deutschen Mannschaft verpasst habe. Aber nein, das erzähle ich nicht.
Aber du kamst doch ins Land, weil manchmal weist die Schweiz dann ja ab.
Ja, das könnte natürlich auch noch passieren. Ich bin nachher angekommen. Also mein Zug wurde nicht abgelehnt. Aber ich hatte auch noch ein schönes Fanerlebnis, denn ich bin zum Halbfinale von England-Italien, habe ich mir vorgenommen, das irgendwo im Public Viewing zu gucken. Und mir wurde vorher davon abgeraten, in Zürich das zu machen, weil ja in Zürich die Stimmung nicht so gut wäre. Ich habe mich dann trotz dessen auf die Fanzone, also die Fanmeile direkt vorm Hauptbahnhof gewagt und überraschenderweise, sie war wirklich voll. Und
ich kann das sogar bestätigen.
Sie war voll. Ja, du warst nämlich auch noch mit, der liebe Roman. Der durfte auch Bier trinken im Gegensatz zu mir. Also er
habe ich aber natürlich nicht gemacht.
Er hatte einen schönen Abend. Und es waren sehr viele italienische und englische Fans da. Also es war tatsächlich ein EM-Flair und es hat mir viel Freude bereitet. Ja, und dann hatte ich ja heute schon wieder EM-Flair im Stadion.
Zum ersten Mal. Ja, wir suchen heute die Schuldigen, oder?
Die Schuldigen?
Nein, machen wir natürlich nicht, aber an Katrin Bergers Opa war da, der Arme, hat dann doch das Halbfinale sich angeguckt.
Ja, vielleicht hätte er es nicht machen sollen. Vielleicht hat er sich gedacht, also entweder wusste er vorher, es ist das letzte Spiel, was er sich vom Turnier angucken kann.
Er hätte es erst und das letzte gesehen, gegen Polen war
er
auch da.
Genau, oder er hätte sich das letzte lieber fürs Finale aufheben sollen.
Ja, aber dem geben wir nicht die Schuld.
Nein,
bitte.
Geben wir
mit 92
nicht.
Jahren, das war ein sehr süßes Bild.
Das war schon cool. Und eigentlich muss man ja auch sagen, hat Ann-Kathrin Berger...
Jetzt machst du auch schon Fehler.
Jetzt mache ich auch schon Fehler. So viel gerettet, dass sie überhaupt so weit gekommen sind mit dem 0-0 und es wieder auf Elfmeterschießen hinauslief. Und dann ist dann doch noch vielleicht nicht ganz unbeteiligt von ihr, was sie ja nachher auch in der Mixzone gesagt hat, das Gegentor passiert. Aber wir können ja erstmal chronologisch so ein bisschen anfangen.
Willst du es nochmal durchkauen?
Sollen wir das nicht? Ich dachte, ja. Der Podcast ist dafür da.
Unbedingt, ja. Aber ich weiß nicht, das Leid war groß genug mit den unter 13. Minute, aber wir fangen vorne an.
Ja, wir fangen vorne an. Das Spiel hat nämlich eigentlich gut begonnen, denn Clara Bühl hatte eine echt gute Chance. Ist zwar nicht zentral vorm Tor, aber so halb links, hat ihn deswegen auch auf ihrem vermeintlich bisschen schwächeren linken Fuß gehabt und schießt ihn dann an einer langen Ecke vorbei. Also ich habe auch schon erlebt, wie sie aus der Situation eine Bude macht. Und wenn sie die dann machen würde, würde das Spiel natürlich auch wieder ganz anders laufen. Aber das ist nicht passiert. Und dann ging es ja eigentlich, finde ich, auch so in den darauffolgenden 20 Minuten mehr so vor sich hingeplätscher.
Viel Ballbesitz von Spanien.
Viel Ballbesitz von Spanien zwischenzeitlich. Wie viel Prozent? 22?
Ich glaube, zeitweise war es 78, 22.
Oh, das ist schon
20, bitter. Also es ist 100, aber
es ist 100.
Das ist schon mal gut. Also der Ball war für beide gleich im Spiel. Aber das hat man nicht so richtig das Gefühl gehabt.
Nein, hat man nicht. Also die Deutschen waren damit beschäftigt, irgendwie die Räume zuzulaufen und zu grätschen.
Es wurde auch ein bisschen zu oft, aus meiner Sicht jedenfalls, das hat Christian Wücker gegen Frankreich auch gefordert, dann kloppt man halt die Bälle mal in die Wicken, wie man so schön sagt.
Ja, das haben sie sehr viel gemacht.
Das war vielleicht dann der eine oder andere Moment ein bisschen zu viel, wo auch eine Elisa Senz oder eine Janni Minge auf der 6er-8er-Position wenig Ball halten schaffen konnten.
Ja, und auch eine Giovanna Hoffmann war heute leider nicht ganz so effektiv in dem Ball halten und auch in dem Räume zulaufen, wie sie das gegen Frankreich gewesen war.
So, dann waren sie, glaube ich, froh, als Halbzeit war, damit sie...
Ja, aber du darfst ja noch nicht mit der Halbzeit. Also was war denn vor der Halbzeit? In der Nachspielzeit der Halbzeit, da hat man gedacht, oha, jetzt wird's aber haarig. Da
war
ja
auch Ann-Kathrin Berger kurz einmal bei dem Abwurf ein bisschen nervös, oder?
Da hat Ann-Kathrin Berger einfach nochmal zwei Dinge in der Nachspielzeit alleine halten müssen, wo, ja, Esther, lustigerweise, das fand ich auch eine tolle Szene, wie Esther dann nach Abpfiff der ersten Halbzeit zu Ann-Kathrin Berger geht, sie umarmt und sich darüber lustig macht, dass sie das Duell gewonnen hat als Torhüterin und sie anscheinend aus dem Verein gut genug kennt.
Ich wollte sagen, für alle, die nicht wissen, Gotham FC.
Genau, spielen beide im gleichen Verein und das war irgendwie eine lustige Szene, also dass sie sich da umarmt haben schon zur Halbzeitpause und beide schmunzeln mussten.
Das war schiedlich-friedlich dann mit 0-0. Ich kann sagen, in der Kabine hatten die Deutschen auf jeden Fall auch keinen Ballbesitz. Also war eigentlich kein Unterschied.
Hast du da? Vielleicht haben sie ein bisschen gedribbelt.
vielleicht haben sie den Ball reingeworfen. So noch hat Christian wirklich gesagt, komm, das kriegt ja auch mal ein. Aber ich fand sie sind mutiger geworden.
Ja, also es gab dann zumindest in regelmäßigen Abständen irgendwie eine kleine Torchance oder Torannäherung und es spitzte sich dann so ein bisschen zu zum Ende der Halbzeit, dass dann nochmal Clara Bühl mit einem abgefälschten Schuss kam in der 90+4, wo man...
Jetzt hast du aber die ganze zweite Halbzeit übersprungen.
Ja, die zweite Halbzeit fand ich auch nicht so doll, weil ab der 65. Minute hat man echt gemerkt, dass die Mädels so ein bisschen die Müdigkeit in den Knochen hatten, oder?
Ein Pfostenkopfball haben wir eigentlich auch noch unterschlagen.
Ja,
erste Halbzeit.
Ich wollte nicht über die Spanierin sprechen.
Ach, jetzt plötzlich doch nicht. Man hat sie auch kaum gesehen mit Ball.
Man hat sie kaum gesehen. Nein, es war schon so, dass die Spanierin viel Ballbesitz hatten, dass eine kleine Herne sich überall reingeschmissen hat. Also die fand ich heute sehr auffällig, hat ein gutes Spiel gemacht. Er hat ja auch mal einen Schuss von Bonmatí mit Knie abgewehrt, hat alles Mögliche zur Ecke gegrätscht. Ja,
das war die Frankreich-Mentalität bei ihr.
Bei ihr war die Frankreich-Mentalität voll da.
Aber ja, dann die Szene, na klar, Katakoll in so einer halber Berger-Manier im Rückwärtslaufen. War nicht ganz so schwer, aber war jetzt auch nicht so richtig
einfach.
Und sie
hat mit beiden Händen gepritscht und nicht nur mit einer.
Ja, gut, vielleicht hat sie früher Volleyball gespielt.
Ich weiß.
Sie hat es auf jeden Fall geschafft, dann aus dem Netz nochmal rauszukommen.
Ja.
Weil ich glaube, 2 Sekunden länger.
Ich glaube, eine halbe Sekunde hätte gereicht. Ja,
wahrscheinlich hätte das schon gereicht.
Um halt irgendwie nicht mehr in den Stand zu kommen und die Beine zu bekommen. Also.
Dann hat man aber gesehen, Carlotta Wamser als Rechtsverteidigerin kommt nicht so ganz oft in die Gelegenheit zum Torschuss.
Aber eigentlich ist sie ja eine Offensivspielerin, die das theoretisch können
aber
müsste.
Aber gegen Spanien vor allem und also gegen Frankreich hat sie gar nicht gespielt, weil gesperrt. Und gegen Schweden waren es 34 Minuten, bis sie dann rot bekommen hat. Da hat sie auf der Linie geklärt. Das sah auf jeden Fall gut aus, auch wenn es nicht erlaubt war. Aber Christian Wücker hat tatsächlich ein bisschen ausführlicher über diese Aktion von Carlotta Wamser gesprochen, gesagt, naja, eigentlich lernen wir in der Jugend, kurze Ecke hoch, lange Ecke flach. Hätte sie das beherzigt, dann ja, würde wahrscheinlich Deutschland im Finale stehen.
Vielleicht
klingt
sogar,
so einfach, aber
sogar das, ja. Und kurze Ecke hoch, gerade auch bei einer Torhüterin, die nicht die Größe von Ann-Kathrin Berger hat, ist es noch schwieriger, das oben zuzumachen, aber ja.
Nein, kein Vorwurf an der Stelle. Wir suchen aber jetzt die Schuldigen ganz dringend.
Ja.
Nein, es gibt.
Die Schuldigen.
Es gibt nicht die eine Szene, aber da war es natürlich, war schlichtweg möglich.
Es war da möglich, war natürlich auch schon mal vorher möglich. Also wenn man jetzt über Möglichkeiten nachdenkt und auch über Momente, wie es umschwingen könnte, habe ich auch so, ne, 31. Minute im Kopf, wie Carlotta Wamser dann zwar vom Abseits Gio Hoffmann eigentlich alleine auf die Torhüterin zuläuft, er wird zwar vom Abseits zurückgepfiffen, aber ich glaube, es wäre schon ein Signal gewesen, wenn sie den einfach reingemacht hätte. Also du hättest einfach mal zeigen können, wenn wir eine Chance bekommen, dann klingelt es im Tor. Das hätte, glaube ich, die Spanierin beeindruckt und hätte auch nochmal Rückenwind für die deutsche Mannschaft gegeben. Und das sind halt so diese Kleinigkeiten, die in dem Spiel dann nicht gepasst haben. Und die wurden nachher dann in dieser Verlängerung auch noch bestraft, weil die Konzentration dann weniger wurde. Und da war nicht diese gleiche Atmosphäre auf dem Platz zu spüren wie gegen Frankreich, wo sie sich wirklich angepeitscht haben ohne Ende, wo jedes Abklatschen dazu geführt hat, dass die Französinnen das Gefühl haben, es wird immer ein Bein dazwischen sein. Sondern es gab ab und zu mal diese Nachlässigkeiten und ja, ist dann nachher auch in dem 0-1 geendet.
Ja, Christian Wücker hat es auch auf der Pressekonferenz nochmal auch auf diese Momente dann zurückgeführt. Ich glaube, dieser Moment, dass es eben in der 90+3+4 nicht klingelt im spanischen Tor, hat dann so ein bisschen das Momentum dann doch auf die Seite der Spanierin kippen lassen, vermeintlich. Also es war ja in der Verlängerung eigentlich auch zu sehen, dass die Deutschen die Mädels haben sich ja nicht aufgegeben, hatten ja auch dann immer wieder Impulse nach vorne. Aber trotzdem hat man gemerkt, dass irgendwann die Kräfte dann natürlich, zweite Verlängerung in 4 Tagen,
Und dann hat sich auch noch eine Sophia Kleinherne geopfert. In der 95. Minute mit ihrer Grätsche hat sie gerade noch den Ball vor Paraluelo weggespitzelt, damit Ann-Kathrin Berger den Ball bekommen hat und musste dann auch noch verletzt raus.
Hat mich auch gewundert, 95 Minuten hat sich keiner verletzt.
Ja,
alle durften
ungewöhnlich.
Alle haben durchgespielt.
Ich hab auch so, war doch noch zu 11 auf dem Platz.
War eigentlich die Zeit, endlich mal eine rote Karte zu kriegen. Und dann die Szene, die dann, glaube ich, die Fehlerkette, du hast sie eben schon im Vorgespräch so ein bisschen erläutert. Fehlerkette
angeteasert.
Zum Gegentor. Ja, weil eigentlich Sidney Lohmann ziemlich viel richtig macht in der Situation davor, unmittelbar davor. Aber dann fehlte irgendwie die
klare
richtige Entscheidung.
Klärungsaktion.
Ja, dann Ball auf die Tribüne zum
dann
Beispiel.
Dann Ball auf die Tribüne oder irgendwie was anderes. Ja, also das, sie ist eine von denen, die was anders machen können. Es kann auch in dem Moment, wo Sid, weil sie auch recht lange auf dieser Seite dribbelt, hätte die Abwehrkette schon besser durchschieben können, um sich halt auch so zu formieren im Falle eines Ballverlustes, dann halt jemand bei Aitana enger dran steht. Den Moment hatte man verpasst. Sie hat dann Platz und lässt ihn auch noch richtig klug durch die Beine laufen. Es sind auch 3 von 4 in dieser Abwehrkette, die ja eher auf Abseits spielen. Und Janina Minge hebt halt auch dann noch mit 2 Metern dahinter das Abseits auf. Wenn sie vielleicht genauso rausgeschoben wäre wie Rebecca Knaack, dann hat man vielleicht auch noch Glück und der VAR greift ein. Und es ist halt diese Fußspitze. Ja, und das
Momente
Ende.
Und...
Und das Ende
Momentum,
der Kette
ja.
ist dann halt Ann-Kathrin Berger, die minimal zu weit weg vom Pfosten steht und dadurch die kurze Ecke nicht zubekommt. Sie spekuliert ja nicht mal richtig, sondern es ist wirklich ein super strammer Schuss von der Weltfußballerin. Muss man dann auch erstmal den Mut haben, in der Situation wirklich aufs Torwart-Eck zu ziehen.
Aber Montserrat Tomé hat gesagt, man hat das offenbar einstudiert oder gesehen, dass Ann-Kathrin Berger
also
die Ecke...
Also wenn man Ann-Kathrin Berger richtig analysiert, also auch nicht nur... 1-2 Spiele von ihr guckt, sondern auch eine ganze Saison durch, ist sie eine Spezialistin da drin zu antizipieren, wann ein Ball in die Mitte kommt und dann auch teilweise frühzeitig ihre Bewegung einzuleiten.
Sie hat da ja auch den Finger so ein bisschen gezeigt, also quasi auch schon, glaube ich, die Abwehr so ein bisschen mit instruiert, von wegen der Ball könnte da reinkommen, so sah es zumindest aus.
Ja, aber das machst du ja immer, dass du halt einfach zeigst, von wegen, da sind 2 in der Mitte, die müsst ihr decken. Also sie stand sogar recht gut in der Balance und hätte sie ja nicht nochmal reagieren können, sie hat reagiert. Sie hätte noch schlimmer spekulieren können. Aber ja, wenn man sie analysiert, kann man das mal probieren.
Sie selbst hat gesagt, sie könne sich nicht an viele Gegentore in die kurze Ecke erinnern.
Nee, das stimmt auch. Also meistens liegt sie richtig mit ihrem Spekulieren, das ist so.
Ist in einem EM-Halbfinale dann der Moment gekommen.
Ja. Hat mich tatsächlich an die WM 2011 erinnert, denn wir sind in der Verlängerung gegen Japan damals im Viertelfinale genauso ausgeschieden, weil Nadine Angerer auch so ein Ding gekriegt hat.
Die hat es wahrscheinlich auch gesehen jetzt.
Vermutlich hat sich's gesehen, ja.
Was machen wir jetzt mit dem Turnier, mit dem Spiel und mit dem Ausscheiden im Halbfinale? Vor ein paar Wochen, als wir zusammensaßen, hast du gesagt, Halbfinale, kann man Haken hintermachen?
Ja.
England, Spanien und überraschend für dich, die Italienerin im Halbfinale, aber verdient wie überraschend ins Halbfinale eingezogen.
Genau, verdient wie überraschend. Also
und da hat ja auch nicht viel gefehlt fürs Finale.
Da hat dann auch nicht viel gefehlt.
Ging es da nicht auch um eine Torhüterin kurz?
Da ging es auch um eine Torhüterin, aber es ging auch darum, ob der VAR sich das, also hätte eingreifen können, um den Elfmeter zurückzunehmen oder dass sich zumindest die Schiedsrichterin die Situation, dieses Klammern, was zum Elfmeter führt, nochmal überprüft werden sollte.
Du redest jetzt von dem Elfmeter in der Verlängerung,
ja,
ne?
Ja, genau.
Aber ich meine, dass der Ausgleich...
Den Ausgleich kurz vor Schluss in der 90 plus 6.
Du hast gesagt, Giuliani kann keine Bälle fangen.
Du bist ja auch immer ein interner Plauder-Heini.
Nein, aber...
Ich habe gesagt, dass Giuliani nicht so gut im Bälle festhalten ist wie Ann-Kathrin Berger. Und das hat sich dann in der Situation
aber
auch gezeigt.
Aber sie hat vorher sehr souverän gespielt und dann war es halt diese eine
relativ,
Szene.
Relativ, ja. Mhm.
Also sie hat viele Bälle dann eben
in der zweiten Halbzeit hat sie viele Bälle festgehalten. Nein. Also es ist schon so, dass sie da ihre Mannschaft auch mit im Spiel gehalten hat und es ist dann ja wieder mal diese eine Situation, die auch ein bisschen unglücklich aussieht. Natürlich muss sie am kurzen Pfosten aufpassen, ob die Engländerin noch rankommt. Und dadurch prallt er dann ja nach vorne in die Mitte. Ungünstig für eine Torhüterin und dann ist der Nachschuss drin. Da kann man natürlich auch über die Technik diskutieren, ob sie vielleicht einen besseren Block setzen könnte oder eine andere Bewegung machen soll. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt professionelles Torwarttraining. Wann hat Giuliani in ihrem Leben direkt 1:1 mit dem Torwarttrainer gearbeitet? Da hat sie, glaube ich, einen anderen Weg genommen als vielleicht eine Ann-Kathrin Berger. Denn bevor sie bei Milan gespielt hat, war sie bei Köln, bei Freiburg. Und das ist, glaube ich, nicht zu vergleichen so mit PSG, Chelsea, ne? Und dann... Gotham und da liegt natürlich auch noch Potenzial, aber grundsätzlich muss man auch nach Giuliani sagen, dass sie sich in den letzten Jahren sehr, sehr entwickelt hat.
Und dann Elfmeter gehalten, das ist natürlich bitter. Dann ging die Diskussion schon los, wie unfair es eigentlich ist, dass nach einem verschossenen Elfmeter überhaupt die Schützin dann nochmal zum Ball gehen darf. Habe ich zumindest heute noch ein paar Mal gehört. Es waren die traurigen Italienerinnen und Italiener, kann ich auch verstehen.
Total. Also als Torhüterin bist du sowieso schon sehr benachteiligt, weil die Schützen und Schützinnen da Schuss finden machen können und nur gesagt wird, der letzte Schritt muss in einem durchgezogen werden.
Das vorher hat sich in den letzten Jahren auch wirklich auch arg aufgeweicht, diese Regel.
Also ja, und als Torhüterin musst du dann die Füße auf der Linie haben. Früher hattest du ja noch den Vorteil, dass du ein bisschen nach vorne gehen kannst, um dann das Tor zu verkleinern. Aber
dass man überhaupt noch springen darf.
Ja, das ist auch Wahnsinn. Vielleicht muss man nächstes Mal vorher so winken, in welche Richtung man schon vorher geht. Naja.
Ja, dem widmen wir mal eine ganze Folge.
Irgendwann diskutieren wir mal über die möglichen Elfmeter, wie sie auszuführen sind und so weiter. Ja, aber bitteres Ausscheiden von Italien. England hat wieder Glück gehabt und man muss auch Serena Wiegmann ein Kompliment machen, dass sie mal wieder durch eine Einwechslung das Spiel verändert hat. Denn das hat sie schon genauso vorher im Viertelfinale gehabt, dass sie die richtigen Einwechslungen getätigt haben, die nachher dann gestochen haben mit Kelly, mit Ajimang und so weiter.
Dann sind wir schon fast wieder bei den Deutschen. Stichwort Breite im Kader. Das war natürlich jetzt, also man hat die vier Verletzten oder Gesperrten da unten gesehen. Mit Gwynn, mit Linda, mit Nüsken. Das war dann vielleicht eine, zwei zu viel, weil du das in der Breite nicht mehr...
Kathi Hendrich
habe ich noch vergessen. Aber klar, das waren natürlich... Deswegen die vier sind dann... Damit hat man gesehen, du hast am Ende nur noch sechs Feldspieler, die du einwechseln kannst.
Ja, definitiv. Also es wurde aber auch vorher gesagt, dass jeder Feldspielerin und auch jeder Torhüterin vertraut wird und man ihr auch zutraut, dass sie ein Spiel verändert. Deswegen kann man sich natürlich nachher noch die Frage stellen, hätte man noch wechseln müssen, nachdem man auch gemerkt hat, dass nach vorne ja nur vereinzelt irgendwie was ging und auch in der Verlängerung nicht mehr übermäßig viel und auch die Mädels am Ende ihrer Kräfte waren. Auf der anderen Seite hat man auch gehofft, dass die Statik des Spiels so hält, dass es einen ins Elfmeterschießen bringt. Man hatte ja schon länger dieses Gefühl, dass das Ziel ist, weil ja auch Ann-Kathrin Berger sich Zeit genommen hat in ihren Aktionen, in denen sie das konnte.
Das hat sie aber tatsächlich, glaube ich, in der vierten Minute schon zum ersten Mal beim Abschluss gemacht. Habe ich mir gedacht, jetzt spielt sie jetzt schon auf Zeit.
Ja, ist ihr gutes Recht. Man merkt die Strategie,
aber auf jeden Fall. Aber ist es dann am Ende so ein bisschen die Breite, die der deutschen Mannschaft fehlt? Also Christian Wück, ihm hat man ja vorgeworfen, er hat zu wenig kommuniziert vorab, hat die ein oder andere Spielerin, Dorsun und Co., dann zu wenig abgeholt, zu spät abgeholt. Es gab ja viel Kritik an der Art und Weise. Am Ende hat er gesagt, wir haben diese 23 Spielerinnen. Jetzt guckt man ja schon auf die weitere Amtszeit von ihm und sagt, welchen Pool hat er denn zur Verfügung? Viele Rücktritte gab es nicht. Es ist eine Umbruchsphase, die er da zu verantworten hat. Ich glaube, in der ARD hast du jetzt auch schon gesagt, du hast allerdings unter ihm jetzt auch noch nicht so richtig viele gute Spiele, eigentlich nur ein richtig überzeugendes in seiner Amtszeit bisher gesehen.
Also man muss ja dann wieder differenzieren, was heißt denn ein gutes Spiel? Also das gegen Frankreich würden auch viele sagen, dass es einfach ein gutes Spiel war, weil es halt begeistert
überzeugend
hat.
Überzeugend hast du gerade
aber gesagt. Überzeugend geht ja auch, zum einen kann man in die kämpferische Leistung gehen, zum anderen kann man in die spielerische Leistung gehen. Und wenn du halt spielerisch den Anspruch hast, dass du sagst, du möchtest eigentlich ein Spiel bestimmen, du möchtest ein Spiel lenken und du möchtest dafür für den Ausgang verantwortlich sein und das halt auch über 90 Minuten, habe ich unter Christian Wück nur das Spiel gegen Holland gesehen, was sehr souverän war. In der Nations League. Ansonsten gab es immer Höhen und Tiefen in den Spielen und es ist einem mal zwischendurch auch mal, egal ob es gegen Schottland, Österreich oder sonst wo, gab es immer Momente, wo einem die Kontrolle entglitten ist und das Spiel auch Spielglück brauchte, damit die Deutschen es gewinnen.
Man darf natürlich nicht vergessen, es war in diesem Turnier schon wirklich sehr viel an Umständen mit dabei. Also es gab kein Spiel ohne Verletzte gefühlt. Es gab fast kein Spiel 11 gegen 11. Also es waren schon wirklich sehr viele Unwägbarkeiten bei so einem Turnier. Ich weiß nicht, wie oft die Viererkette nacheinander gleich aussehen konnte. Ging ja quasi gar nicht. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, dass du in solchen Turnieren damit auch klar irgendwie auch umgehen musst. Und Christian Wück hat ja auch Lösungen gefunden grundsätzlich. Und die Spielerinnen haben vor allem Lösungen angeboten. Also Wamsa, Kett haben schon überzeugt.
Also das ist ja auch das, was du positiv von diesem Turnier hervorheben musst. Also zum einen das Ergebnis an sich mit dem Halbfinale, worauf sie sehr stolz sein können. Zum anderen aber auch genau das, dass sie mit Unwägbarkeiten gut umgegangen sind, dass es sie eigentlich sogar noch enger zusammengebracht hat. Und dass du auch Spielerinnen auf dem Platz ein bisschen hin und her schieben konntest, weil du brauchst Spielerinnen in einem Turnierkader, die ja nicht darüber nachdenken, sondern einfach sagen, ich mache jetzt das, was das Beste ist für die Mannschaft. Also auch eine Janni Minge hatte jetzt ja am Ende eine andere Rolle, als sie am Anfang des Turniers hatte. Und sowas ist einfach wertvoll. Und auch eine Sophia Kleinherner, dass sie auf einmal plötzlich reinkommt und muss jetzt die rechte Außenbahn besetzen und dann im nächsten Spiel plötzlich als IV von Anfang an spielt und beides mal so eine grandiose Leistung abruft.
Und da darf man nicht vergessen, mit Julia Gwinn natürlich jemand dabei, der am Ende ja dieses Team trotz dessen, dass sie raus war, ja getragen hat, Ansprachen gehalten, irgendwie immer präsent gewesen, für dieses Team da gewesen und letztendlich auch so ein Gesicht dieser Generation, die jetzt da kommt und die schon teilweise da ist. Und trotzdem, Stichwort Talentausbildung, da muss noch mehr gehen. Also da muss der nächste Schritt oder die nächsten Schritte, hat es, glaube ich, gestern wirklich auch gesagt, Vereine und Verband zusammenkommen, um da noch, ja, um wirklich auch nochmal zu Titelfavoriten zu gehören, weil bei allem Respekt, man konnte ja vor dem Turnier dran glauben, man konnte sich einschwören, aber man konnte jetzt ja nicht sagen, Deutschland ist Top-Favorit auf diesen Titel.
Ja, also unter den ersten 4, 5 Mannschaften hat man Deutschland schon gezählt. Man hat sie vielleicht nicht an Position 1 gesetzt, weil da Spanien und England, die jetzt auch im Finale stehen, dann normalerweise aufgezählt wurden. Aber man hat auch bei den Spaniern jetzt gemerkt vor dem Halbfinale, dass sie großen Respekt vor der deutschen Mannschaft hatten. Also sie
hat auch gesehen, dass sie nicht so mutig angelaufen sind, beispielsweise. Also man hat schon in der Szene, in den ersten Szenen schon gesehen, dass da ein Respekt auch schon da ist. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, also deswegen, die deutsche Mannschaft ist nicht komplett untergegangen, aber wir wissen, dass da noch mehr Potenzial drin steckt. Und es sind ja auch Spielerinnen da, denen auch noch die Zukunft gehört. Also nehmen wir mal eine Jule Brandt, die ist halt noch nicht 27, sondern sie ist jetzt halt 22. Und die hat jetzt schon eine Erfahrung von 64 Länderspielen.
Das ist eigentlich Irrsinn, ne? Das habe ich
der
heute
Wahnsinn
auch kurz doch mal gezuckt, ja.
Ja, und man muss jetzt mal sehen, wie sich auch diese Spielerinnen dann weiterentwickeln, weil natürlich auch gerade an eine Kett und an eine Wamsa jetzt ein ganz anderer Anspruch herangeführt wird für die neue Saison, sowohl im Verein als auch das, was sie in der Nationalmannschaft machen, mit diesem Grundlage jetzt vom Turnier. Und es ist was anderes, ob du unbekümmert in etwas reingehst oder ob halt der Druck erhöht wird, weil dann wird sich erst zeigen, ob du resilient bist.
Das Turnier ist, glaube ich, auch für Christian Wück nochmal ein Lernprozess gewesen.
Das hat er ja selber auch bei uns in der ARD nochmal bestätigt am Mikrofon. Er hat gesagt, das ist sein erstes Frauenturnier gewesen und er musste auch erstmal lernen, wie man mit bestimmten Dingen umgeht, wie man
wie man medial nicht ins Fettnäpfchen tritt, wie zum Beispiel, indem man Ann-Kathrin Berger im Witz anschießt. Aber er hat sie natürlich zur Höchstleistung eigentlich antreiben wollen. Das war das.
Vielleicht
das
war der taktische Clou, war das ja.
Was können wir jetzt erwarten? Die Franzosen sieht man ja relativ schnell wieder, beispielsweise in der Nation.
Freue ich mich auch richtig drauf. Also da ist es ja auch nicht nur ein Spiel, sondern Hin- und Rückspiel dann. Und das wird cool. Also 2 Spiele auf höchstem Niveau, weil die Französinnen Wut im Bauch haben. Es geht ja auch um den Titel. Also ein Nations League Halbfinale ist jetzt ja auch nicht nichts. Früher hat man sich über die Nations League lustig gemacht, aber mittlerweile haben, glaube ich, auch die Deutschen sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen diesen Schulterschluss mit dem Turnier gemacht und haben jetzt auch anerkannt, dass das vielleicht gar keine schlechte Idee war, das einzuführen.
Dann gucken wir nochmal abschließend aufs Finale, würde ich sagen.
Ja.
Und machen wir das schon als Hot-Take? Nein, wir sprechen erst nochmal kurz über die Engländerinnen und Spanierinnen. England ist Dauergast im Finals, das ist ja schon mittlerweile kein Wunder, die Spanierinnen kennen das auch, sind jetzt Weltmeisterinnen, wollen auch Europameisterinnen werden, sind am Peak und das über Jahre aufgebaut. Wer gewinnt denn jetzt? Oder wird das doch dein Hot Take?
Also das Schöne ist, dass man bei beiden so diese Entwicklung eigentlich, also für mich gefühlt fast dem gleichen Jahr festmachen kann. Also es ist so 2014, 2015, wo es so losging. Bei den Engländern war so der Auslöser, dass sie 2015 ins Spiel um Platz 3 bei der WM gekommen sind und nachher sogar auch dann gegen uns, leider Gottes, durch einen ganz tollen Handelfmeter, danach so in der Verlängerung, die Bronzemedaille gewonnen haben. Und plötzlich haben sie gemerkt, oh krass, im Frauenbereich kann man irgendwie was machen. Und die FA hat sich so auf die Fahne geschrieben, wir müssen jetzt was tun, und plötzlich sind die allen davongelaufen. Also ab der neuen Saison ist die erste und zweite Liga verpflichtend professionell, also gestaltet. Das ist einzigartig so in Europa und eigentlich auch auf der Welt. Und die Spanierinnen, wir haben in der Saison 13/14 haben wir Champions League gegen Barcelona gespielt, und da hat Barcelona von uns als Wolfsburg ganz schön auf die Mütze gekriegt. Da haben sie kein einziges Tor geschossen, und ich müsste jetzt tatsächlich nochmal in meine Erinnerung kramen, aber ich glaube, aufsummiert war es irgendwie ein 6-0 von uns. Und da
checken wir nochmal. Liefern wir nach.
Liefern wir nach, genau. Und da waren die so angekratzt, dass man dann gesagt hat, wir wollen jetzt. Und dann hast du Barcelona beobachtet, wie es so losging. Und du hast dann auch die ganzen spanischen Jugendnationalmannschaften gesehen, wie sie halt immer besser wurden. Plötzlich kamen zum einen die Titel in den Jugendnationalmannschaften dazu, dass sie mal Europameister geworden sind oder auch mal Weltmeister. Und jetzt siehst du es, dass es Früchte trägt, diese Arbeit, weil die Spielerinnen, die jetzt hochkommen, also auch gerade die Jungen, sagen wir mal eine Vicky Lopez, eine Paloelo und so, das ist schon krass, was die für einen Alarm machen. Und die sind jetzt ja erst am Anfang. Also was passiert in den nächsten 10 Jahren? Und da kann man dann auch Vergleiche ziehen, vielleicht zur goldenen Generation von den spanischen Männern. Also welche Mannschaft schafft es, gleichzeitig amtierender Welt- und Europameister zu sein? Die spanischen Frauen haben jetzt schon die Chance dazu. Das ist schön zu beobachten. Aber in der Liga, im Ligasystem haben sie noch ein bisschen Nachholbedarf. Da gibt es tatsächlich noch Mannschaften, die unterm Jahr auf Kunstrasen spielen und das ist alles andere als professionell.
Da hat man aber natürlich mit Barcelona, ich glaube 6 oder 7 Spielerinnen waren am Ende auf dem Platz, die beim FC Barcelona spielen. Das ist natürlich schon krass. 2015 war auch die erste WM-Teilnahme Spaniens.
Ja,
das heißt, die haben 3 Anläufe gebraucht, dann haben sie das Ding geholt bei der EM. Haben sie jetzt dann die Chance, dann quasi das zu veredeln direkt. Und dann kommen wir jetzt aber zu den Hot Takes.
Ja, also so viele Tore, wie ich gehofft habe, gab es leider nicht. War ziemlich mau.
Ich habe mal kurz nachgezählt, es waren nicht 10.
Es waren 4, ne?
Genau, es war knapp vorbei. Aber ich habe auch den Deutschen 3 Tore zugetraut heute.
Ja, davon war ja gar keins.
Ja gut, aber Frau Bühl, Frau Hoffmann und Frau Wamser hatten
ich habe immerhin 40% von meinem Tipp erfüllt. Du hast 0.
Jetzt danach gehen wir auch jetzt schon.
Ich weiß nicht, ich wollte irgendwas schönreden bei mir.
Dann willst du deinen Final-Hot-Take setzen?
Final-Hot-Take. Also weil es so schön ist und es schon eine Tradition in diesem Turnier geworden ist, geht das Finale ins Elfmeterschießen.
Das hast du mir das leider fast schon
das finde ich gut
weggenommen.
Sagst du jetzt, im Finale wird nur ein Elfmeter verschossen?
Ich wollte sowas wollte ich eigentlich sagen. Ich wollte eine Quote festlegen, aber jetzt muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen. Ich sag einfach, dass 7 Tore im Finale fallen. In der regulären Spielzeit.
Schön. Das hört sich doch gut an.
Es klingt überhaupt nicht danach, dass es passiert.
Also wenn das eine oder das andere passiert ist, wird auf jeden Fall dann schön für die Zuschauer und Zuschauerinnen. Für uns auch. Ich freue mich drauf.
Basel ist auf jeden Fall der richtige Ort nochmal für so ein Finale. Die deutschen Spiele in Basel waren immer sehr stimmungsvoll und erfolgreich. Ja. Jetzt haben wir doch den Schuldigen. Das war das Stadion in Zürich.
Es war auch das Stadion in Zürich. 2 richtig schöne Niederlagen der deutschen Mannschaft.
Haben wir eine halbe Stunde für gebraucht.
Bin froh, dass wir damals nie EM-Quali oder sonstiges im Letzigrund gespielt haben.
So, du hast kein einziges Mal da gespielt.
Nein, ja. Also wenn wir in der Schweiz gespielt haben, war es in Aarau oder wer weiß wo. Aber auf jeden Fall nicht im Letzi. Tja, kein gutes Pflaster. Abgelehnt als Länderspielort für deutsche Mannschaften oder zumindest für die deutschen Frauen.
Auch Opa Herbert kommt da nicht mehr hin.
Nee, der kommt da bestimmt nicht mehr. Vielleicht noch zur Leichtathletik. Ich habe gehört, da werden ab und zu mal Weltrekorde gebrochen.
Ah, guck mal.
Dafür soll das Letzi ein guter Standort sein.
Okay. Hat mir immer so Olympiastadion-Vibes auf jeden Fall gegeben mit der blauen und da roten Tatanbahn. Almut, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ich hatte das Gefühl, wir sind doch alleine gewesen, weil es ganz schön still war hier.
Es waren hier alle ganz schön respektvoll, aber werden
Dank
jetzt noch eine extra Session dafür machen.
Ja. An die Sportfreunde Gechingen.
Genau.
Und in diesem Sinne, gute Nacht.
Genau, gute Nacht und dann sprechen wir uns bestimmt nochmal nach dem Finale.
Absolut.
Vielleicht.
Ciao.
Ciao.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.